der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel.
Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen.
Dafür legen wir den Stachel in die Wunde.
Mal mit Gästinnen, mal zu zweit.
Aber immer mit Herz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Sommerausgabe Stachel und Herz. Die Sonne scheint selbst in Wuppertal.
Soll vorkommen.
Es ist unglaublich. Also den Regenschirm, den die Kinder hier bei der Geburt bekommen haben im Wuppertal, den können sie dann heute als Sonnenschirm benutzen.
Früher war es ja Regenschirm in der einen, also hat man gesagt, dass die Kinder in Wuppertal mit in der einen Hand mit einem Regenschirm und in der anderen Hand mit einem Gesangbuch auf die Welt kommen oder mit einer Bibel oder so. Weil Wuppertal früher so ein frommer Ort war.
Ist auch lange her. Also sehr fromm ist er immer noch, aber multireligiös ist er nun.
Ja, aber also es war damals so, gab es ganz viele christliche Bewegungen und Sekten und so weiter. In Wuppertal war dafür bekannt.
Und Sekten. Ich habe jetzt an die Barmer theologische Erklärung gedacht, aber es sei nicht.
Nein, davon rede ich gar nicht. Ich rede wirklich von den ganz, ganz vielen unterschiedlichen christlichen Strömungen, die es in Wuppertal
gibt. Okay. Ja, und Strömung ist ja, Wuppertal ist ja die Stadt in Deutschland, von der man behauptet, dass hier am meisten regnet.
Ja.
Weil es ja Tal und so. Aber das erklären wir euch ein anderes Mal.
Ich dachte, Strömung wegen des Flusses. Okay.
Ah ja, die Wupper. Daher kommt ja Wuppertal. Meine Güte, was ihr, noch nicht eine Minute Stachel und Herz und ihr habt schon so eine Menge gelernt. Wenn Thea heute etwas verhalten lacht, liegt es daran, darf ich das sagen?
Ja, darfst du sagen.
Darf ich sagen? Okay, Achtung, Spannungsbogen. Ich lasse noch kurz ein bisschen Zeit, bevor ich sage, warum Thea verhalten lacht, hat damit zu tun, dass…
Dass ich Rücken habe.
Ja.
Was wolltest du denn? Was ist denn der Spannungsbogen?
Ich weiß nicht. Die Leute konnten sich jetzt überlegen, was du hast. Also Thea hat Rücken richtig, richtig heftig. Gerade lag sie in meinem Büro auf dem Boden. Und jetzt hat sie sich für diese Folge hier an den Tisch gesetzt, obwohl ich gesagt habe, du kannst auch im Liegen aufnehmen. Aber du wolltest
ja
nicht.
Ich mach vielleicht auch was gemacht mit der Stimme. Aber danke, dass du mich nicht in dieser demütigen Haltung fotografierst.
Nein, ich leide mit dir. Also, Rücken ist fürchterlich.
Rücken ist doof, Leute. Ja. Und genau. Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein, trotz Rücken. Und wollen wir einfach einsteigen
mit
dem Stachel?
Wir steigen einfach an, weil Thea hat heute einen Stachel mitgebracht. Uhu!
Der Stachel der Woche.
Wenn diese Folge erscheint, ist Olympia ja vorbei, richtig? Ich glaube, Olympia geht bis zum 11. Und diese Folge kommt am 15. heraus. Egal. Auf jeden Fall, jetzt im Moment sind wir mittendrin in Olympia. Ein bisschen Transparency. Wir nehmen Anfang August auf.
6. August.
6. August
ist heute. Morgen fahre ich ja schon wieder in Urlaub.
Weil Sarah einfach nicht aufhören kann, in Urlaub zu fahren. Und genau, bis zum 11. Danke, Julian. Bis zum 11. Julian ist hier unser Guy am Handy, unser Guy am das ist ja bei Podcasts häufig, ne? Da hast du so eine Person da sitzen, so ein Fact-Checker.
So ein Julian. Redaktion und Ton, Julian 11.
Und wir sind jetzt im Moment mittendrin bei Olympia. Und es wäre ja nicht Olympia, wenn es nicht Debatten gäbe zu allen möglichen Sachen. Eine Sache, die mich beschäftigt hat in den letzten Tagen, war ein Boxwettkampf der Frauen, der stattgefunden hat, wo die italienische Boxerin Angela Carini nach 46 Sekunden aufgeben musste gegen die algerische Boxerin Iman Khelif. Sie hat dann auch fürchterlich geweint, hat den Handschlag verweigert, hat gesagt, dass sie noch nie so einen starken Fauststoß bekommen hätte. Und in den sozialen Medien ist eine Diskussion entbrannt, ob Khelif eine biologische, in Anführungsstrichen, Frau sei. Promis haben sich eingeschaltet, J.K. Rowling war natürlich mit dabei. Und sie meinten, es sei ungeheuerlich, dass ein Mann hier eine Frau verprügeln dürfe und das auch noch erlaubt wird vom Olympischen Komitee. Es wurde ein früherer Wettbewerb herbeigezogen, bei dem Khelif nach einem Test ausgeschlossen worden war. Es war aber nicht so ganz klar, was da getestet wurde. Der Test war wohl geheim. Manche sagen, dass bei ihr ein erhöhter Testosteronspiegel festgestellt wurde, was übrigens bei Cis-Frauen auch vorkommen kann. Andere sagen, dass sie ein X- und ein Y-Chromosom hat, was zwar sehr selten ist, aber auch bei Cis-Frauen vorkommen kann. Sicher ist, dass ihr bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen wurde und sie sich immer schon als Frau identifiziert hat. Und es ist nicht das erste Mal, dass Athletinnen vorgeworfen wurde, in Wirklichkeit Männer zu sein und sich dadurch einen Vorteil zu erschwindeln, weil sie in ihrem Sport dominieren. Also Serena Williams hat diesen Vorwurf häufiger gehört. Die Läuferinnen Casta Semenya, Christina Mboma sind wie Iman Khelif prominente Frauen of Color. Aber auch weiße Frauen bekommen diesen Vorwurf, also die Schwimmerin Katie Ledecky und die Rugbyspielerin Ilona Maher zum Beispiel. Und mir geht es an dieser Stelle gar nicht so sehr, also auch, aber nicht nur um diese demütigende und entmenschlichende Behandlung von Transpersonen, sondern ich finde, man sieht an diesen Beispielen auch ganz gut, dass auch Cis-Frauen unter Transfeindlichkeit leiden können. Und wenn sie nicht zum Beispiel diesem Schönheitsideal einer zierlichen, kleinen, schwachen Frau entsprechen, sondern eben einen gewissen Körperbau haben zum Beispiel oder einen erhöhten Testosteronspiegel, was absolut möglich ist für Cis-Frauen, dann wird häufig von denjenigen gesagt, ne, dass es die in diesem binären Denken drin sind, die sagen, das ist halt Wissenschaft, dass es Mann und Frau gibt und Männer sind überlegen im Sport und deswegen ist es unfair, dass sie gegen Frauen antreten dürfen. Das ist so der Vorwurf. Und aber selbst in der Wissenschaft heißt es, ist es ja so, dass also selbst die sagen, also selbst die, wo es gar nicht darum geht, dass Gender ein soziales Konstrukt ist, sondern auch in der Wissenschaft sieht man, dass Geschlecht und biologische Unterschiede weit komplizierter sind als die binäre Einteilung in männlich und weiblich und Hormone, Chromosomen und andere Faktoren da einfach auch eine Rolle spielen. Ja, und das hat mich einfach sehr beschäftigt, weil es, wie gesagt, nochmal zeigt, nicht nur Transmenschen leiden unter Transfeindlichkeit, sondern auch Cis-Frauen zum Beispiel.
Das ist im Prinzip auch alles, was ich von Olympia mitbekommen habe. Nein, ich habe auch die Goldmedaillen der schwarzen Turnerin aus den USA mitbekommen.
Aber auch aus Brasilien hat jetzt auch eine schwarze Frau eine Goldmedaille bekommen.
Genau, also.
Und Simone Biles hat sich vor ihr verneigt. Das fand ich eine sehr schöne Geste.
Ja, echt schön. Das stimmt. Ich habe nur bei dieser Diskussion wieder mal gedacht, boah, Kommentarspalten auf Social Media, ne, ist doch einfach, die kommen auch einfach aus der Hölle teilweise. Also es ist einfach so, oh nee, also da ist, ich habe da reingeguckt und dachte, nee, schnell wieder weg. Eigentlich lese ich keine Kommentarspalten mehr und ich weiß auch warum. Also was sich da einfach entpuppt, dass man über Menschen so urteilt und es ist einfach echt.
Und so schnell auch, ne? Also sofort war klar, und unglaublich, ja, emotional und hasserfüllt einfach. Und ich finde auch noch einen Aspekt wichtig, und zwar, dass in Algerien Homosexualität strafbar ist und Transmenschen gesellschaftlich unglaublich diskriminiert und stigmatisiert werden. Und es erstens undenkbar ist, dass Algerien sich durch eine Transfrau vertreten lassen würden bei Olympia und es vor allen Dingen auch diese Person wirklich Gefahren aussetzt.
Ja,
ne?
Das also, finde ich vor allem. Dass
also
ihr jetzt
sie muss irgendwann zurück, also okay, wenn sie eine Medaille gewinnt und zurückkehrt, dann wird sie wahrscheinlich gefeiert, aber diese Vorwürfe, was sind die Konsequenzen für sie, in dieser Gesellschaft zu leben?
Ja. Ja, ja, danke für diesen Stachel. Wir machen einen Schwenk zu unserem Thema heute. Wir wollten uns nämlich nochmal, wir hatten bereits eine Folge zu dem Thema kulturelle Aneignung, aber unsere heutige Folge ist kulturelle Aneignung 2024. Also es gibt schon eine Folge zu kultureller Aneignung, aber wir merken, das Thema kommt doch immer wieder auf und deswegen machen wir euch noch eine Folge, hört aber gerne auch die andere Folge nochmal dazu, die verlinken wir euch in den Shownotes. Und wir wollen heute nochmal über kulturelle Aneignung reden, weil das schon echt oft vorkommt, ne? Also was darf ich noch? Menschen wollen ja auch so gerne, da kommt auch wieder dieses binäre Denken, ne? Ich möchte jetzt wissen, was ist richtig und was falsch. Ist falsch.
Hey,
genau, verhext. Ja, genau. Also darf man noch nicht mehr reden, wenn man verhext ist?
Ich erst, wenn ich deinen Namen gesagt habe.
Sag mal.
Sarah.
Ach, Gott sei Dank. Also,
Selbst boah, meine Kinder führen das ad absurdum, ne? Mhm. Die sind dann richtig gemein dann auch.
Okay, ja, zum Glück sind die gerade nicht hier. Mhm. Aber mein Orthopäde hat mich zum Beispiel auch auf kulturelle Aneignung angesprochen. Mhm. Wo wir gerade bei Rücken sind, oh, passt ja auch ziemlich gut.
Ich wollte gerade sagen, zu dem würde ich jetzt gerne.
Ich kann dir den echt empfehlen, das ist ein richtig guter Orthopäde. Aber, nee, nicht aber. Und er ist interessiert an meiner Arbeit. Vor allem daran, ob er nun als weißer Mann sich noch Dreadlocks machen darf. Das war auch so witzig, weil ganz
oft… Hat er
oft,
Dreadlocks?
Nein, wird er auch nie haben. Aber es ist so…
Hat er überhaupt die Haare?
Nein, hat er auch nicht mehr. Also, es ist ein alter weißer Mann. So bezeichnet er sich dann auch plakativ vor mir. Also es ist… Irgendwie, wenn Menschen rauskriegen, was ich mache in solchen alltäglichen Situationen, also ich gehe alltäglich zum Orthopäden mit meinem Rücken, aber dann…
Ach, du hast auch Rücken?
Ja, jetzt nicht. Ich habe ja einen guten Orthopäden.
Weil du beim Orthopäden hast.
Ich gebe ihm auch den Freifallschein, dass er sich ruhig Dreadlocks machen darf. Dann kümmert er sich um meinen Rücken und er fühlt sich gut.
Dann musst du nicht so lange auf Termine warten.
Das ist so eine Win-Win-Situation. Mm. Ich gebe ihm ein gutes Gefühl, er gibt mir einen guten Rücken. Check.
Fantastisch.
Nein, also… Ich hoffe, mein Orthopäde hört niemals unser.
Shoutout an Herr Orthopäde. Wir name-droppen jetzt nicht, aber.
Nein, nein, nein. Aber, also jedenfalls, er hat mich, keine Ahnung, er hat mich gegoogelt. Und.
Meinst du, er googelt alle seine Patientinnen?
Glaube ich nicht.
Okay. Weird.
Okay, jedenfalls hat er dann erfahren, dass ich das Buch geschrieben habe und vielleicht hört er ja seitdem auch diesen Podcast, kann sein. Aber
oh Gott.
Aber jedenfalls hat er mich dann, seine erste Frage, die ihn am meisten interessiert hat, und das passiert mir tatsächlich oft, dass wenn Menschen mitkriegen, ich mache Antirassismus, dass Menschen dann irgendwie fragen, ach, darf ich denn das noch?
Mhm.
Darf ich das noch sagen? Mhm. Darf ich das noch machen?
Mhm. Ja,
darf ich dieses, darf ich jenes? Gib mir einen Freifahrtschein oder so, verbiet es mir. Aber wenn du es mir verbietest, dann gibt's richtig Ärger.
Das habe ich ganz häufig mit Männern. Wenn sie erfahren, was ich so mache, dann fragen sie auch so, darf ich denn als Mann denn noch dies und wie ist das denn so? Also bei mir sind es dann Gender-Sachen.
Mhm. Also und letztendlich würde ich sagen, sind das ja auch irgendwie Ablenkungsdebatten. Mhm. Weißt du, ich war in einem Seminar, fragte mich, also in letzter Zeit, ich muss das ja irgendwie anonymisieren, ne? So, auf jeden Fall waren da kirchliche AkteurInnen in dem Seminar und es ging dann irgendwie darum, dass auch in kirchlichen Kontexten rassistische Ressentiments geäußert werden, dass unsere Kolleginnen nebenan haben Spaß und lachen, das ist auch schön.
Bei der VM wird viel gelacht.
Das ist auch was Schönes.
Das ist ein fröhlicher Arbeitsort.
Total toll. Jedenfalls ist es so, dass in dieser Runde habe ich irgendwie gefragt, okay, wo kommt denn dann Rassismus auch in der Kirchengemeinde vor? Mhm. Und da kamen echt auch krasse Sachen, ne? Also sehr, sehr viel rassistische Ressentiments in Seelsorgegesprächen und so, das kommt immer wieder, ne, in SeniorInnenkreis und so. Aber auch bei Konfis, dass die Witze machen und gar nicht wissen.
Und diese Beispiele kamen von den TeilnehmerInnen?
Genau, kamen ganz viele.
Das ist ja schön. Also,
ja, dass wir so viel über Rassismus in Gemeinden sprechen.
Nein, ich finde es gut, dass sie solche Beispiele dann auch bringen, ja, weil es gibt ja auch Leute, die sagen, hä, gibt's bei uns nicht.
Christenmenschen. Nee, das muss ich auch sagen, das kommt auch gerade bei kirchlich Mitarbeitenden immer mehr auch. Und dann gab es halt dann so nach einer ganzen Reihe solcher wirklich krasser Sachen, wo ich dachte, okay, wir müssen auch als Kirche in Bildung investieren. Wir müssen Menschen ausbilden, die auch Konfis dann erklären können, warum das rassistisch ist, warum das unsere Demokratie gefährdet. Das ist eine Aufgabe von Kirche und da werden kirchlich Mitarbeitende alleine gelassen, weil die sitzen dann bei mir in Seminaren und sagen, oh, wir wissen gar nicht, wie wir darauf reagieren, wir brauchen ihre Hilfe, wir können das nicht und wir wurden nicht ausgebildet und so weiter. Das ist echt dramatisch, das ist wirklich dramatisch. Und dann kam, ja, wir haben auch bei uns eine Weltladen und da geht's halt auch um kulturelle Aneignung, die tragen dann Batik-Schals und so, ne? Und dann dachte ich nur so, und das habe ich dann auch so ganz offen gesagt, dann habe ich gesagt, ja, das ist kulturelle Aneignung, aber was wir gerade gehört haben alles, ne? Die Konfis, die rassistische Parolen äußern und denen wir erklären müssen, warum das warum das eigentlich nicht so ist, was sie wollen, auch wie sie Gesellschaft leben wollen. Die SeniorInnen, die über Geflüchtete herziehen und da auch rassistische Stereotype reproduzieren, Narrative weitergeben an auch ihre Enkelkinder und so weiter. Aus allen Generationen, ja. Und da habe ich gesagt, ey, sorry, die Frau mit dem Batikschal, die ist gerade nicht unser größtes Problem.
Es gibt also, Schlimmeres, Leute.
Ja. Und damit will ich ja nicht sagen, dass wir nicht über kulturelle Aneignung sprechen. Das tun wir ja jetzt hier auch, ne? Aber in solchen Momenten denke ich auch manchmal, okay, es ist auch eine Ablenkungsdebatte, weil mir fällt jetzt gerade nichts anderes ein. Und jetzt, und auch so ein Wunsch nach Klarheit, ja. Ich will schnell wissen, was ist richtig, was ist falsch. Und wer, wie, warum auch Schuld hat. Mhm. Über Schuld reden wir auch total gerne, ist auch ein Problem.
Es entwickelt sich dann so zu so einer Empörungsolympiade, ne? Also wer kann sich am meisten, wer hat die meisten Beispiele, wer kann sich am meisten empören über alles Mögliche?
Und das Interessante bei kultureller Aneignung ist dann ja auch, es sind vor allem auch weiße Menschen, die jetzt dazu ihr Urteil fällen wollen oder sich verurteilt fühlen. Also ist das ist auch interessant, weil es sind gar nicht so viele schwarze Menschen, die darüber urteilen und sich da darüber irgendwie dazu auch äußern. Mhm. Es sind vor allem weiße Menschen, die da jetzt was gefunden haben, wo man ganz einfach angeblich sagen kann, ist richtig oder falsch. So. Ja. Also und dann wird das auch anderen in den Mund gelegt, ja. Und das finde ich bei diesen Debatten ganz häufig so, dass wir dann irgendwie darüber streiten, aber wichtige andere Themen vernachlässigen und uns aber darüber auch zerstreiten. Und Rassismus als System will uns voneinander trennen. Und am Ende des Tages sind alle zerstritten und gewinnen tut der Rassismus. Also, und das finde ich auch nochmal immer wieder auch faszinierend erschreckend daran.
Und dadurch, dass man sich dann über die Frau mit dem Batik-Schal in eine Weltladen empört, verschweigt man ja auch, dass es wirklich Fälle von kultureller Aneignung gibt, die wirklich schädlich sind. Mhm, also wenn wir über krasse Kommerzialisierung zum Beispiel sprechen.
Da kommen wir gleich drauf. Ich will aber vorher noch ein Beispiel nennen, was ich auch total krass fand. Dann hatten wir ein Teilnehmer im Seminar erzählt, es gibt ein Café, ich sage jetzt auch nicht in welcher Stadt. Und in diesem Café werden. Und das Interessante finde ich, ist es ein Café, was von schwarzen Menschen auch betrieben wird. Mhm. Und die nehmen einen Aufpreis für Menschen, die in das Café kommen und kulturelle Aneignung betreiben. Also wenn da jetzt jemand, eine weiße Person mit Dreadlocks kommt, muss die für einen Kaffee nicht 2,50, sondern 3,50 zahlen. Mhm. Das finde ich, erstmal damit werben die auch auf Social Media wohl und so oder machen das zum Thema. Das finde ich, ich finde das, dein Blick geil, kein Videopodcast. Aber also zuerst dachte ich auch, genau wie dein Blick das gerade sagt, what? Was soll das denn? Dann dachte ich mir aber auch, das ist natürlich ein Café, was wird von schwarzen Menschen betrieben und die machen auch neben dem normalen Kaffeebetrieb auch Bildungsarbeit.
Kaffee ist übrigens auch kulturelle Aneignung.
Ja. Und wieder kommt doch aus Italien, der beste Cappuccino. Und das Interessante finde ich aber, dass sie auch darüber natürlich auch ein, also da wird ja jeder hellhörig und sagt, also ist ja irritierend. So. Und gleichzeitig steckt da ja aber genau das kommerzielle, diese kommerzielle Idee auch. Also die wird damit ja angepackt. Also darum, worin, was du gerade jetzt eigentlich erzählen wolltest, was jetzt auch gleich kommt, dass es eben auch um ökonomische Ausbeutung geht und dass das dann ein Problem ist, das sagen schwarze BetreiberInnen dieses Cafés dann, ja, und das holen wir uns zurück. Ob denen das jetzt genommen worden ist, sei mal dahingestellt, ne? Das ist ja sowieso irgendwie. Aber trotzdem sind sie damit dann ja auch schon im Thema. Aber vielleicht einmal kurz, und um auch das Kommerzielle nochmal mit reinzunehmen, eine Definition von kultureller Aneignung aus dem Buch Who Owns Culture, also wem gehört Kultur eigentlich? Und das Buch hat eine Juristin geschrieben, Susan Scafidi. Und in dem Buch schreibt sie, 2005 ist das übrigens schon erschienen, kulturelle Aneignung ist, wenn man sich bei dem intellektuellen Eigentum, dem traditionellen Wissen, den kulturellen Ausdrücken oder Artefakten von jemand anderem bedient, um damit den eigenen Geschmack zu bedienen, die eigene Individualität auszudrücken oder schlichtweg, um daraus Profit zu schlagen. Mhm. Also in der Aneignung ist immer auch Enteignung mit inbegriffen. Ich nehme dir was weg, es geht irgendwie auch um Diebstahl, um eine illegitime Tat und es geht auch um kommerzielle Ausbeutung und ökonomische Ausbeutung. Mhm. Und dann wird es halt zum Problem.
Wann wird es zum Problem? Wenn es um ökonomische Ausbeutung geht oder wenn es darum geht, den eigenen Geschmack zu bedienen?
Nee, also laut der Definition bei allem. Mhm. Ich würde jetzt eher sagen, das Problem ist auch häufig, das, was ich wirklich problematisch finde, ist die ökonomische Ausbeutung. Die ist aber ja überall dabei. Also die ist auch beim Yogakurs dabei, der weißen Yogalehrerin, die davon lebt und oder auf Social Media als Influencerin groß ist oder was auch immer. Mhm. Die ist auch dabei, wenn du, was weiß ich, einen Dönerladen betreibst als weiße Person und total erfolgreich damit bist. Deswegen ist schon auch natürlich die Frage, kaufe ich jetzt meinen Döner nicht mehr bei weißen Menschen und mache ich bei weißen Menschen kein Yoga mehr? Also ach, sowieso kein Yoga. Aber vielleicht soll ich das mal, es würde auch meinem Rücken helfen. Aber
ja, aber da haben wir ja wieder diese Diskussion, ab wann ist es kulturelle Aneignung, ab wann ist es kulturelle Wertschätzung. Und wie wir ja vorhin schon gesagt haben, ist wirklich jede Form von kultureller Aneignung per se schlecht.
Und die Frage, finde ich, dabei ist, wem gehört Kultur eigentlich? Ist Kultur Eigentum? Und welche Kriterien gibt es und kann man alles wirklich so scharf voneinander trennen? Oder gibt es nicht auch Dinge, die mehreren Kulturen in Anführungsstrichen gehören? Also Kultur ist ja kein in sich geschlossen, homogenes Kollektivsubjekt, was ich dir jetzt wegnehmen kann. Und das hast du erfunden als Kultur. Und ich da, also inwiefern können wir das eigentlich so scharf voneinander trennen? Nun kann man das aber bei ein paar Themen schon machen. Also wir wissen schon, wo Yoga herkommt. Wir wissen schon, wo der Döner herkommt. Wir wissen schon, wo Dreadlocks herkommen. Wir wissen, wo Conroads herkommen, wo Flechtfrisuren herkommen und so weiter. Also das wissen wir schon. Also bei manchen Sachen kann man das schon auch sagen. Und ich finde, gerade in der Musik wird es auch noch mal deutlich, wenn wir uns angucken, wer ist der erfolgreichste Hip-Hop-Künstler der USA, so aus unserer Jugendzeit, sag ich mal, dann war es Eminem. Und Hip-Hop ist eine schwarze Bewegung und Eminem ist weiß. Oder wenn wir uns Eric Clapton angucken, ja, er verdankt seinem Gitarrenspiel, seiner Technik, dem schwarzen Blues. Dennoch werden in den 1970er Jahren rassistische Aussagen von ihm laut hinsichtlich der Ablehnung der britischen Migrationspolitik. Also wie passt das denn eigentlich zusammen? Oder Elvis Presley verdankt seine ganze Musik dem schwarzen Rock'n'Roll. Und das ist auch noch mal irgendwie krass. So.
Ja, aber also Eminem wäre der Erste, der sagen würde, ohne Dr. Dre gäbe es Eminem nicht. Und er ist auch der Erste, der sagen würde, Hip-Hop ist schwarze Musik. Und es gibt genug schwarze Rapper, wie zum Beispiel 50 Cent, die sagen, Eminem ist einfach verdammt gut. Also und sein Erfolg ist verdient. Und die und auch sagen, ja, Hip-Hop ist schwarze Musik und trotzdem ist Eminem einer der Besten.
Ja, und trotzdem leben wir in einer kapitalistischen Welt. Mhm. Also und trotzdem hat er Kapital daraus geschlagen und ist weitaus berühmter als Dr. Dre oder viele andere schwarze Rapper.
In der Szene würde ich das jetzt nicht sagen, aber also aber in der
weltweit?
Hip-Hop-Szene. Ja.
Naja, aber so wirkt ja auch Rassismus. Also weiße Menschen identifizieren sich dann mit einem weißen Dude. Also so, weil wir haben von klein auf gelernt, uns mit weißen Menschen zu identifizieren. Mhm. Und dann kommt da ein weißer Rapper daher und mit dem identifizieren wir uns mehr, weil wir das von klein auf gelernt haben, in Kinderbüchern, in Serien und so weiter. Also,
aber würdest du denn sagen, dass schwarze Rapper benachteiligt werden, weil Eminem erfolgreich ist? Oder würdest du vielleicht, könnte man vielleicht sogar sagen, dass durch Eminem mehr Leute zu Hip-Hop finden und dadurch auch schwarze Rapper profitieren könnten?
Auch das kann ja sein. Aber am Ende des Tages ist er schon einer der erfolgreichsten, wenn nicht sogar der erfolgreichste Rapper aus den USA weltweit. So, also und wir haben auch alle gleich einen Ohrwurm, wenn wir den Namen Eminem hören. Mhm. Welchen Ohrwurm haben wir, wenn wir Dr. Dre hören? Also ja, du und ich vielleicht. Ja, ja, okay. Aber ich glaube schon, es ist schon eher auch Eminem. Und das ist schon, und ich will ja jetzt auch gar nicht sagen, hört kein Eminem mehr. Also das, ich will ja nur, und darum geht's mir auch, wenn wir über kulturelle Aneignung hören, dass wir nicht immer gleich hören, du darfst das jetzt nicht mehr. Mhm. Sondern mir geht's darum, auch mal auch aufzuzeigen, wo liegt die Problematik und was für ein Urteil jetzt darauf fällen. Also wir daraus fällen, das ist ja auch jeder Person selbst überlassen. Ne? Also ich werde niemandem einen Freifahrtschein für irgendwas geben und ich werde auch niemandem.
Außer dem Orthopäden.
Außer
der darf alles.
Also direkt habe ich ihm die auch nicht gegeben, muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen. Aber also ich werde auch niemandem Verbot aussprechen. Aber wir können uns eine Faktenlage anschauen und dann, also auch dieses, wir müssen unbedingt jetzt ein Urteil fällen und wir müssen jetzt wissen, ob das gut oder falsch oder richtig oder böse oder was auch immer ist. Das ist ja, wohin bringt uns das denn?
Und vor allem, ich glaube auch, kulturelle Aneignung muss man nicht nur negativ sehen, weil kulturelle Aneignung kann ja auch dazu führen, dass du dich mit einer Kultur, mit einer Geschichte, mit bestimmten Menschen mehr beschäftigst. Ich weiß noch, wir haben irgendwann mal auch die Frage bekommen, ob es kulturelle Aneignung sei, wenn weiße Chöre Gospelmusik singen.
Genau.
Und
da ging es um das Martin Luther King Musical auch.
Weiß ich gar nicht mehr so genau, aber grundsätzlich gibt es ja auch einfach viele weiße Menschen, die in Chören singen und Gospelmusik oder schwarze Traditional Gospels singen. Wo ich auch der Meinung bin, es ist ja auch eine Gelegenheit, sich mehr mit der Geschichte schwarzer Menschen in den USA zum Beispiel auseinanderzusetzen, weil, und dann über die Musik diesen Zugang zu bekommen und zu sagen, ich singe hier nicht nur irgendwelche Töne, sondern ich beschäftige mich auch mit dieser Geschichte, die nicht meine ist.
Ja, und wenn man
und es ist eine Gelegenheit, also es ist eine Chance, sich auch den Horizont auch zu erweitern.
Und wenn man das auch so bewusst macht, ne, dann kann das ja auch wirklich auch Lücken schließen in Wissensbeständen, weil die Geschichte schwarzer Menschen, die wurde ja über Jahrhunderte nicht aufgeschrieben und ausgelöscht. Und auch vor dem Hintergrund ist auf der einen Seite natürlich die Übernahme schwarzer Musik problematisch oder Genres, die man enteignet quasi und jetzt als weiß darstellt, problematisch, aber kann natürlich auch dazu führen, dass man über die Musik, sprich Gospel, in dem Bewusstsein, das ist schwarze Musik und wir erzählen auch die Geschichte schwarzer Menschen, wir sagen auch, wo es herkommt und so, dass man da auch Zugang zu der Geschichte schwarzer Menschen über die Musik findet, die man vorher eben nicht die nicht da war. Und also all das zu verbieten, ist natürlich problematisch, aber die Frage ist, finde ich auch immer, und auch darüber kriege ich von Kirchengemeinden Rückmeldung, wie zerstreitet man sich jetzt auch gerade beim Thema Gospel, ne? Mhm. Dann ist ein weißer Chor, dann kommt die Kirchengemeinde und sagt, wir haben ja niemanden, dann kramt man irgendwie doch irgendjemanden raus, den man über drei Ecken kennt, die Person, die holt man jetzt rein, man einen schwarzen Token im Gospelchor, auf deren Schulter
und
da
darf
wird,
man.
Ja, und aber auf deren Schulter wird auch alles, habe ich wirklich erlebt, ne? Aus deren Schultern wird dann alles ausgetragen. Die Person kann es aber auch nicht alles erfüllen. Und
die Person wird dann auch hergeholt, das Ganze zu legitimisieren.
Ja, die checkt das dann übrigens auch und geht dann auch schnell wieder. Und dann steht man da und denkt sich, toll, wir wollten jetzt die Schwarze bei uns im Chor haben, jetzt will die nicht.
Mhm. Ja, und die soll dann sozusagen das Ganze reinwaschen und sagen, ja, ich finde das okay und deswegen ist es okay.
Und deswegen glaube ich auch da nochmal einen Schritt zurückzugehen, also auch bei Eminem jetzt nochmal, um nochmal darauf zu kommen, um auch mal zu schauen, wie sind wir denn eigentlich rassistisch sozialisiert? Also wie haben wir denn gelernt, mit weißen Menschen mitzufühlen, weiße Menschen attraktiv zu finden, weiße Menschen auch sich näher denen zu fühlen und bei schwarzen Menschen auch die etwas fremd sind. Das sind halt die anderen. Also das ist das, wie Rassismus wirkt, auch in uns.
Aber ich
Ich will jetzt gar nicht
wirbeln. Ich finde Eminem ein tolles Beispiel. Vorhin fand ich es ein schlechtes Beispiel. Ich finde es auch ein tolles Beispiel, weil da auch sozusagen diese Grenzen verwischt werden von, ist Eminem so erfolgreich, weil er weiß ist, oder ist er so erfolgreich, weil er extrem talentiert ist? Mhm. Und sich da nochmal so Gedanken zu machen, weil jeder würde sagen, ja, ich finde ihn halt toll, weil er sehr talentiert ist. Und das spricht ihm ja keiner ab. Auch die schwarzen Rapper sprechen ihm das ja nicht ab. Aber da für sich auch nochmal, warum finde ich ihn so toll?
Aber weißt du, im Umkehrschluss, diese Frage, hast du diesen Job, weil du talentiert bist oder weil du schwarz bist, funktioniert ja auch, ne? Also wie oft wurde ich schon gefragt, sag mal Sarah, hast du jetzt dieses Projekt, sitzt du in diesem Gremium, hast du das und das gekriegt, weil du schwarz bist oder weil du es kannst? Und wie fühlt sich das eigentlich an, dass du denkst, ich habe das vielleicht nur gekriegt, weil ich schwarz bin? Also darin liegt ja dann schon auch eine Unterstellung, Sarah hat hier einen Tokenplatz gekriegt. Und interessant finde ich gerade, dass du bei Eminem sagst, da sagen ganz viele, naja, der ist aber auch super talentiert. Bei schwarzen Menschen aber eher der Verdacht naheliegt, die sind da aufgrund ihrer Hautfarbe, nicht weil sie besonders talentiert sind, nicht weil sie einen besonders wichtigen Blick haben und den gut kommunizieren können, weil sie einen wissenschaftlichen Background haben, weil sie auch talentiert sind auch im Hip-Hop oder so oder was auch immer, ja. Also das finde ich auch nochmal total interessant, dass bei weißen Personen gleich, wenn sie sich was kulturell aneignen, dass sie an ihrem Talent liegen müssen. Und wenn schwarze Personen Räume und Plätze besetzen in weiß dominierten Räumen, dann wird ihnen unterstellt, sie sind nicht aufgrund ihres Talents da, sondern aufgrund ihrer Herkunft. Das finde ich auch nochmal. Da müssen wir jetzt auch gleich, also hört gerne Eminem. Ah nee, ich gebe ja keinen Freifahrtschein. Also macht mal aus Eminem, was ihr wollt. Der hat ja auch ein neues Album dieses Jahr aufgelegt. The Death of Slim Shady. Ja, ist ein Lied.
Okay.
Ist jetzt tot, Slim Shady. Anscheinend. Weiß ich nicht. Habe ich mich nicht näher mit auseinandergesetzt. Aber kulturelle Aneignung in der Musik ist ein Thema. Auch in der Kirche ist ein Thema. Über Dreadlocks und Haare und so haben wir, glaube ich, beim letzten Mal auch viel drüber gesprochen. Wenn ihr da nochmal wissen wollt, ob ihr euch jetzt Dreadlocks oder Conros machen könnt, hört gerne da nochmal rein, weil schwarze Haare, es geht ja auch um Black Hair Politics. Also das hat ja auch nochmal, sich darüber nochmal nicht zu zerstreiten, sondern einfach auch zu gucken, was ist eigentlich die Tradition dahinter, hinter Dreadlocks.
Und sich auch bewusst zu sein, dass schwarze Menschen häufig dafür diskriminiert wurden, dass sie Dreadlocks getragen haben. Ja. Und zum Beispiel auch im professionellen Kontext ihnen vorgeworfen wurde, nicht professionell genug aufzutreten, während weiße Menschen, die sich Cornrows machen, das dafür Komplimente bekommen.
Ja, auch nicht nur, würde ich übrigens sagen. Das wird auch immer so dargestellt, aber ich meine, Conroe.
Mittlerweile ist es anders.
Damit kannst du auch als weiße Person nicht in der Bank arbeiten.
Nein, das stimmt. Aber für schwarze Menschen war es eben lange Zeit so. Mittlerweile ist das vielleicht auch anders. Also man sieht ja auch zum Beispiel Spitzenpolitikerinnen wie Aminata Touré, deren Frisur ja jetzt auch niemand sagen würde, das ist unprofessionell, wie sie auftritt.
Ja.
Das natürlich ist da einiges im Wandel, natürlich hat sich einiges verändert da. Aber früher war es schon so, dass gesagt wurde, also entweder glättest du dir die Haare. Also ich kenne das auch aus dem indonesischen Kontext. Ostindonesische Menschen haben halt eher lockige Haare. Und meine Tanten und so weiter, die haben sich alle die Haare geglättet, weil das professioneller wirkte.
Ja, Kamala Harris hat die Haare auch geglättet. Das auch
Michelle Obama, sobald ihr Mann nicht mehr Präsident war, plötzlich musste sie sich nicht mehr die Haare glätten.
Ja,
also wenn man sie jetzt bei Talkshows sieht, hat sie eine ganz andere Frisur, als sie noch First Lady war.
Ja, genau. Also auch da, das wird auch manchmal so, gerade mit den Dreadlocks, das wird so hochgebauscht und da ist es auch lohnenswert, sich nochmal näher mit auseinanderzusetzen, finde ich. Also genau, also ich finde es halt, wie gesagt, nochmal am Ende vielleicht, ich finde es problematisch, so Verbotsreden zu führen und auch schnell, das ist ja auch ein Abwehrmechanismus, wenn Leute dann gleich bei kultureller Aneignung mit Cancel Culture kommen. Und in der letzten Folge haben wir auch schon über Consequence Culture gesprochen. Mhm. Also es hat halt Konsequenzen, wie wir uns verhalten. Mhm. Und diese Konsequenzen, darüber sollten wir informiert sein. Wir sollten wissen, was da die Hintergründe sind und so weiter. Und dann treffe ich als erwachsene Person eine Entscheidung dazu. Also es geht eben nicht darum, ja, einen Freifahrtschein zu geben und Verbote auszusprechen. Mhm. Und das finde ich nochmal total wichtig. Und Kultur.
Kulturelle Aneignung ist vor allen Dingen überall, wie wir vorhin schon gesagt haben. Kaffee ist kulturelle Aneignung. Also man kann das Ganze dann auch einfach ins Absurde weiterführen. Und wie du schon gesagt hast, Kultur ist kein abgeschlossenes Ding. Kultur ist im Wandel, Kulturen vermischen sich und das ist auch gut so.
Ja. Und auch da, das fand ich nochmal interessant, als ich Anfang des Jahres über Blackfacing da Interviews gegeben habe und da auch so eine Welle an Empörung kam. Das kam auch viel von Menschen, die jetzt im Erwachsenenalter sich nochmal Kinderfotos angucken und als Kind schwarz geschminkt worden sind. Also vielleicht da auch nochmal beim Thema dann kulturelle Aneignung. Wenn ich als Kind als mit Federschmuck verkleidet wurde, als I und also dann muss ich mich vielleicht auch damit, und das passiert ja auch in Antirassismus-Trainings, damit mal auseinandersetzen, wie die eigenen Kindheitsträume auch oder Kostüme oder was auch immer, was ist da mit mir passiert, was hat das mit mir gemacht, aber ohne gleich über Schuld nachzudenken und auch über Scham nachzudenken oder so. Wie viele von uns haben Federschmuck getragen als Kind an Karneval und das ist ja auch in uns. Und auch da wünsche ich mir oft in der Kirche noch mal mehr so einen seelsorgerlichen Umgang auch damit. Nicht irgendwie ein Verurteilen, weil Scham ist echt ein starkes Gefühl. Das kann ja auch, also dann, weiß ich nicht, bin ich froh, dass es noch kein Social Media gab, aber schäme mich auch innerlich, dass das in meinem Familienalbum ist. Und gerade bei all diesen Debatten heute, das finde ich auch nochmal, da auch nicht nur Freifahrtscheine und Verbote darüber nachzudenken, sondern auch nochmal darüber nachzudenken, wie gehen wir eigentlich damit um, dass wir uns alle auch zum Teil kommerziell kultureller Aneignung bedient haben und gar nicht wussten, dass das ein Problem ist über lange Zeit. Und wie kann ich denn dann mit Leuten auch darüber ins Gespräch kommen und auch seelsorgerlich ins Gespräch kommen? Das finde ich auch nochmal irgendwie einen wichtigen Punkt. Und dann können wir uns fragen, finde ich, wie können wir ausbeuterische und enteignete Formen kultureller Aneignung kritisieren und gleichzeitig auch schauen, wie sich eine diverse Kultur oder ein transkulturelles Miteinandersein dennoch weiterentwickelt, das den Ursprung dessen auch würdigt. Mhm. Also das, finde ich, ist auch nochmal so eine Idee vielleicht, die wir euch da mitgeben können. Und wie können wir, das finde ich auch nochmal eine spannende Frage, wie können wir eine Ethik der Aneignung auch etablieren, die ethisch vertretbare und weniger vertretbare Formen der Aneignung voneinander unterscheiden kann und daraus dann auch Konsequenzen zieht und die dahinterliegenden Machtverhältnisse auch mit in den Blick nimmt. Also und dennoch aber dann auch, also diese Ethik dürfte sich dann eben auch nicht in Form von Verboten etablieren, sondern dazu einladen, in Anführungsstrichen das Richtige zu tun. Denn Aneignung, wie wir jetzt schon gesagt haben, ist ja allgegenwärtig, ist ja überall. Und wir können uns eh dem nicht entziehen. Deswegen aber auch Menschen nicht darin alleine zu lassen. Also ich nehme das schon ernst, wenn Leute mich anfragen, wie das mit ihrem Gospelchor ist oder wie das mit einem Partnerschaftsbesuch ist und wir haben in Tansania jetzt geschneiderte Batik-Sachen geschenkt gekriegt und was machen wir jetzt damit oder so. Also das ist schon auch, finde ich, was auch, worüber wir reden sollten, aber da musste sich halt wirklich auch, ja, ein Wissensbestand etablieren, einen Umgang damit, eine Ethik daraus etablieren. Und auch darüber, finde ich, ist es lohnenswert, in der Kirche, in der Theologie darüber nachzudenken. Amen. Wir kommen zum Herzchen.
Etwas fürs Herz.
Mein Stachel war ja zu Olympia, mein Herz ist auch zu Olympia. Du hast gesagt, die Debatte um diese Boxerin wäre das Einzige, was du von Olympia mitbekommen hast. Ich verfolge jetzt auch nicht so sehr viel diese ganzen Sportarten und ich finde, man könnte extrem viel auch zum Thema Sport machen. Wir hatten gestern zum Beispiel ein Gespräch zu Klassismus und da haben wir auch gesagt, Klassismus im Sport ist auch so eine spannende Sache. Aber
diese Folge erscheint im Oktober übrigens.
Genau. Ich wollte gar nicht damit sagen, dass es eine Podcast-Aufnahme war, aber okay, jetzt hast du es gesagt.
Jetzt habe ich es gesagt, aber es ist auch schon mal Werbung. Im Oktober kommt Klassismus, wir hatten einen fantastischen Experten zu diesem Thema zu Gast.
Mein Herz ist auch Olympia, denn die diesjährigen Olympischen Spielen, zu denen man sehr viel Kritisches sagen kann und wie gesagt, die natürlich nicht durchweg positiv sind, aber es gibt so ein paar positive Elemente, zum Beispiel, dass zum ersten Mal gleich viele Athletinnen wie Athleten antreten, also gleich 50% Frauen und 50% Männer. Das ist erstmals so in der Geschichte der Olympischen Spiele. Dass es überhaupt für Frauen sehr viele neue Sachen gibt, zum Beispiel Räume für stillende Mütter. Es gibt zum ersten Mal eine Kinderbetreuung bei den Olympischen Spielen. Also ganz viele Firsts, die es Eltern, aber vor allem auch Müttern und Frauen ermöglichen, mitzumachen. Schwangere Athletinnen sind angetreten. Mütter, wie gesagt, von kleinen Kindern sind angetreten. Und es wird auch thematisiert in den Medien. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber es gab eine Läuferin, die angetreten ist, die während des Wettkampfs das erste Mal ihre Periode wieder bekommen hat nach der Geburt ihres Kindes. Darüber wurde gesprochen und sie hat darüber gesprochen. Und ich finde, es wird so viel enttabuisiert in diesem Bereich und das finde ich herzerwärmend.
Stimmt, ich habe auch gestern ich habe doch ein bisschen was mitgekriegt, eine Schwimmerin, die ADHS hat, die hat auch darüber gesprochen und ist ja öffentlich mit ihrer Neurodivergenz auch umgegangen und hat auch zur Enttabuisierung beigetragen. Mhm. Und eine Fechterin, die gesagt hat, heute haben nicht nur zwei Frauen gekämpft, sondern drei und hat damit ihre Schwangerschaft.
Im sechsten Monat schwanger. Ja, krass. Boah, wenn ich überlege, was ich mit im sechsten Schwangerschaftsmonat alles.
Da saß ich auf der Couch und habe Eis gegessen.
Konnte mich kaum bewegen. Und sie ist einfach bei den Olympischen
Spielen. Okay, jetzt kommt mein Stachel. So. Halt dich fest.
Nein,
halt
dein
dich
Herz.
Fest. Mein Herz. Ja, mein Herz.
Back to
jetzt
the.
Kommt mein Herz. Mm. Mein Herz ist Beyoncé.
Mm.
Beyoncé.
Ja,
die
fantastisch.
Die Queen of R&B ist nun ja auch die Queen of Country. Mhm. Und das ist mir noch
bist du aber late to the party. Das
nein.
Album ist schon längst draußen.
Ja, ist es auch. Also. Aber das passt so schön zu unserer Folge. Mhm. Weil Beyoncé ist ja nicht nur als schwarze Frau für viele schwarze Frauen Identifikationsfigur, sondern Beyoncé hat auch, also ist auch sehr politisch, hat sehr viele Texte und so, ja, einfach auch aus der Perspektive einer schwarzen Frau, ist sehr empowernd in ihren Texten. Und so war es dann ja auch mit der Country-Musik, also Texas Hold'em. Ist ja, hat man auch gleich einen Ohrwurm, ne? Mhm. Da, 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 da. Okay, ich höre jetzt. Sie eignet sich, also der Vorwurf war dann eben zuerst, sie eignet sich als schwarze Frau Country an. Wie kann sie nur, ja?
Und, die weißeste aller Musikgenres.
Genau, ja, genau. Also das war der Vorwurf und erstmal waren alle empört, ja. Aber der Clou dahinter ist ja, Texas ist ihre Heimat. Und Country-SängerInnen waren in der Vergangenheit, und das deckt sie damit ja auch auf, nicht immer weiß. Also ganz im Gegenteil,
Country gab, ist alles andere als eine weiße
Musik. Es gab auch viele schwarze Country-Stars, die aber interessanterweise in den 70er Jahren im Radio wurde deren Hautfarbe nicht benannt, um das auch so ein bisschen auch.
Damit sie überhaupt auftreten konnten.
Ja, aber
damit sie überhaupt gehört würden.
Ja, aber auch um Country weiterhin als weiße Musikgenre zu verkaufen. Also, und sie hat das so charmant, finde ich, diese kulturelle Aneignung mit diesem Album, was ja lange geplant war, aufgedeckt. Und das finde ich einen total schönen Weg.
Und auch gegenwärtige schwarze Country-MusikerInnen.
Genau.
Also mit einbezogen.
Genau, und Country-Musik war ja auch von Beginn an beeinflusst, das muss man auch noch vielleicht mal sagen, von Blues, versklavter Menschen, also dem Musikgenre Blues, was vor allem auch von versklavten schwarzen Menschen in den USA geprägt wurde. Und davon war Country auch von Anfang an beeinflusst. Also es gab schwarze Country-MusikerInnen und so, und sie hätte sich jetzt auch irgendwie hinstellen können und der New York Times ein Interview geben können oder so. Also sie hat ein Album draus gemacht. So. Und sie ist als als schwarze Frau auf einem Pferd mit weißen Haaren und also dieser Titel auch, ne, ist einfach Queen. Einfach Queen. Und mit dieser Queen entlassen wir euch. Hört Beyoncé, liebt Country und seid euch klar, es ist von schwarzen Menschen beeinflusst und daher kommt's. Letztendlich kommt ja alles von schwarzen Menschen aus Westafrika. Da kommen wir alle her. In diesem Sinne, macht's gut, einen schönen Sommer. Schön, dass ihr zugehört habt.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin, mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.